Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Ein Gamechanger, das ist laut Duden eine bisher geltende Regel und Mechanismen grundlegend verändernde Person bzw. Gegebenheit oder Umstände. Soweit die Definition, und Anglizismen sind ja immer schwierig bis nervig, aber für die Folge hat sich's als Arbeitstitel einfach angeboten. Wir sprechen heute nämlich über Zubehör und Bekleidung, die wir persönlich als Gamechanger erachten. Und wir sind heute mal wieder zu dritt, nämlich Servicekollege Tobias Beil.
Grüßt euch.
Grüß dich, Tobi. Mein Unterwegskollege Thorsten Dentges.
Hallo.
Und ich bin Ferdinand Heinrich Steige, ebenfalls aus dem Reiseressort und Podcaster bei Motorrad. Ja, ich habe euch jetzt für diese Folge ja nach Dingen gefragt, die für euch ein Gamechanger sind. Was war denn das Erste, was euch da eingefallen ist? Tobi, möchtest du mal anfangen?
Ja, also für mich das, was sofort in den Sinn kommt, ist eigentlich die Biker-Jeans, weil die für mich das Motorradfahren irgendwie im Alltag deutlich komfortabler gemacht hat. Ich denke, über Klamotten werden wir jetzt eh an der einen oder anderen Stelle reden. Es wird vielleicht auch irgendwie um Sensorik gehen, um Technologie und so weiter. Aber für mich das Erste, was mir eingefallen ist, ist wirklich die Biker-Jeans. Weil einfach bequem, trotzdem sicher. Ich kann sie im Alltag anziehen. Ich kann mein Motorrad ins Büro fahren, muss mich nicht erst umziehen, sondern kann sie einfach anlassen. Also das war für mich wirklich ein richtiger Game-Changer.
Thorsten, was ist dir als Erstes eingefallen, bevor wir über die Biker-Jeans vielleicht gleich reden?
Ja, genau, zu der Biker-Jeans kann ich sicherlich auch noch was beischauen, aber bei mir war es tatsächlich diese neuen Smartphone-Halterungen, was heißt neu, so neu sind sie nicht, aber vom Prinzip einfach zu installierende Halterungen, an denen ich mein Smartphone, was sich natürlich auch permanent weiterentwickelt und besser wird, anbringen kann, teilweise so verbinden kann durch Induktion oder ähnliches, dass es gleichzeitig lädt und mir das komplizierte Anbringen eines klassischen Navigationsgerätes erspart.
Mhm. Ja, für mich war es, das war auch mit der Auslöser für die Folge, war es etwas, was eigentlich überhaupt nichts Neues ist. Für mich war es halt was Neues. Das war tatsächlich ein Felgenreiniger. Den hatte ich bis jetzt immer so als überflüssig abgetan. Aber ja, kann ich ja vielleicht gleich noch die Details erzählen. Aber dann lass uns doch gleich zur Jeans kommen. Ich glaube, mit Motorradjeans mit einhergehend, dass das für dich jetzt sowas Revolutionäres ist, Tobi, das liegt bestimmt auch an den Protektoren, oder? Weil ich habe jetzt, also eine aktuelle Motorradjeans, die ich hier habe, hat unfassbar dünne Protektoren. Und wenn ich das vergleiche mit einer, die schon, ich glaube, 10 oder 15 Jahre älter war, die war halt schon noch relativ klobig. Also das
ja,
ist auch ein Aspekt, oder?
Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der im Laufe quasi, als das Spiel schon lief, dass die Jeans gechanged hat, ne? Was dazu kam. Also als ich das erste Mal eine Biker-Jeans anhatte, da waren die Protektoren schon noch relativ klobig und dann kam gerade neu dazu, dass es jetzt noch Hüftprotektoren gibt. Die haben aber auch ordentlich aufgetragen. Meine Freundin sagte, ich habe eine sehr weibliche Hüfte damit, weil die doch nochmal richtig breit gebaut hat. Aber ja, seither sind natürlich die Protektoren immer dünner, flexibler, luftiger geworden und mittlerweile, ne, die Jeans, selbst mit Protektoren, fühlt sich an wie eine ganz normale Mode-Jeans, die du irgendwo gekauft hast und im Alltag gerne trägst, weil du merkst einfach fast keine Unterschiede mehr. Ja, klar, ist es ein bisschen schwerer, ein bisschen dicker, muss es ja auch sein, um Schutz zu bieten, aber wenn wir von der Biker-Jeans noch ein Stück weiter denken, gibt es ja auch Leggings mittlerweile, es gibt Softshell-Jacken. Also da ist so viel dazugekommen, was einem das Motorradfahren im Alltag erleichtert, weil man eben nicht in einem Leder ein oder zwei Teile steckt, aus dem man sich pellen muss, oder nicht die dicke Textilklamotte anhat, die irgendwie, keine Ahnung, 5-6 Kilo auf die Waage bringt, sondern du bist dann mit Motorrad-Sneakern, mit Motorrad-Jeans und mit einer Softshelljacke unterwegs und bist trotzdem für naja, innerstädtischen und vielleicht Landstraßenverkehr durchaus gut geschützt.
Ja, das kann ich zum Thema Game Changer, das ist nun jetzt so viele Jahre her, aber es muss man wirklich sagen, vom Prinzip hat man ja eine Jeans getragen aus Bequemlichkeit. Und über die Sneaker, das lasse ich jetzt nochmal weg aus Sicherheitsaspekten, aber wir haben gerade von der Zeitschrift Motorrad, wenn wir einfach in Jeans gefahren sind und wurden abgebildet damit, immer riesengroße Schelte bekommen von unseren Lesern, die uns mangelndes Sicherheitsbewusstsein vorgeworfen haben. Dann kamen die ersten Biker-Jeans, die Protektoren hatten. Das waren so riesige Kugeln und so. Das war für uns damals der Anlass zu sagen, wir machen mal einen Biker-Jeans-Test. Ich weiß nicht, wie viele Jahre der jetzt schon her ist, aber da haben wir mit einem Crash-Test-Dummy Abwürfe gemacht und die ersten, sagen wir mal, einen größeren Vergleichstest im Sinne von Biker-Jeans gemacht und festgestellt, dass die aufgrund des Materials, weil das eben bei Hitzeentwicklung verflockt und eben nicht einschmilzt und eben durch den Sitz, der recht körpernahe Sitz mit den Protektoren, die Biker-Jeans gar nicht so viel schlechter ist als jetzt eine klassische Touren-Textil-Kombi. Immer noch schlechter als Leder, aber da haben wir uns sozusagen so ein bisschen nicht nur uns selbst, sondern auch vielen Motorradfahrern den Segen gegeben durch belegte Testergebnisse, dass die Biker-Jeans als Motorradkleidungsstück okay ist. Und was ihr ja gerade beschreibt, das ist tatsächlich so, denn durch die Protektoren und durch den besseren Sitz ist es jetzt wirklich so, dass man mit einer Biker-Jeans, mit einer Motorrad-Jeans wirklich ins Kino gehen kann, ins Restaurant, im Alltag keine blöde Figur macht und es nicht nervt. Das ist schon ein Game-Changer durch das Material. Und die sind bezahlbarer geworden. Also die guten, die nicht mit so einer zweiten Schicht arbeiten, eine Kevlar-Schicht, denn das war oft untragbar oder schwierig tragbar im Alltag als normale Jeans. Die waren wirklich, wirklich teuer. Da wirst du den besseren Überblick haben, Tobi, gerade. Wie teuer ist so eine aktuelle Biker-Jeans, die gute Sicherheit bietet und trotzdem sich wie eine ganz normale Jeans anfühlt?
Ja, wir hatten letztes Jahr erst einen Test gemacht und ja, zwischen 120 und 280 Euro liegen so die meisten. Man findet auch ab und zu mal noch was drunter. Man findet auch was drüber, was dann noch irgendwie imprägniert ist und wasserabweisend. Aber so, um die 150 Euro kriegt man dann schon wirklich was Brauchbares. Und ja, zwei Punkte, die mir jetzt dazu eingefallen sind. Zum einen, ja, du hast gesagt, diese separate Kevlar-Schicht oder Aramid-Schicht, die hat wirklich immer dick aufgetragen. Und dann wurde es im Sommer, sobald du nicht mehr den Fahrtwind hattest, wirklich warm. Mittlerweile ist es da durch entweder Aramidfasern, die im Baumwollstoff quasi mitverwebt sind oder durch das Cordura mit drin ist oder sonstige Stoffe, die Armalit zum Beispiel oder andere sogenannte ultra-hochmolekulargewichtige Polyethylene. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Podcast gesagt, da hatte Ferdi damals
gelacht. Oh ja, ich erinnere mich.
Also das sind einfach Hochleistungsfasern, die da zwischen der Baumwolle drin sind und quasi in einer Schicht dann für den Abriebschutz sorgen. Und das andere, was du gerade gesagt hast, nicht so sicher wie Leder, was Abrieb angeht, klar, ja. Aber für mich ist halt Sicherheit auch immer ein Aspekt von fühle ich mich wohl. Und in der Lederkombi fühle ich mich auf der Rennstrecke wohl, aber nicht im Alltag. Das ist mir einfach zu viel, zu steif, zu schwer. Und dann setze ich lieber auf was Leichteres, was mich aber weniger behindert, wo ich mich wohler fühle auf dem Motorrad und brauche dann vielleicht im besten Fall nicht so viel Schutz, weil ich erst gar nicht stürze oder irgendwie mir wehtue, weil einfach der Komfort mir hilft, dass ich mich sicherer und wohler fühle. Versteht ihr, was
Stichwort ich meine? Aktive Sicherheit.
Ganz genau, ja.
Genau, also passive Sicherheit, sprich, wenn man hinfällt, wie gut ist die Schlagdämpfung, aktive Sicherheit eben, ja, wie fühle ich mich, dass es gar nicht erst zum Sturz kommt? Das würde mich jetzt auch schon gleich auf meinen einen weiteren Gamechanger bringen, auch wieder ein bisschen Materialkunde. Ich hoffe, wir langweilen die Hörer damit nicht. Und zwar seit ein paar Jahren gibt es jetzt dieses Stretch-Laminat bei Textilkombis, also bei Tourenkombis, mit denen man ja bei Wind und Wetter fahren möchte, die vielleicht jetzt nicht im Alltag wie die Biker-Jeans gerade beschrieben funktionieren sollen, die aber eben so für 90% aller Motorradfahrten eigentlich der Alleskönner sein sollen. Und das war auch schon immer so, die haben ja schon lange, sage ich mal, die klassische Lederbekleidung verdrängt und mir ging das auch schon so, dass ich eine Zeit lang immer Lederkombis getragen, dann eine Regenkombi drüber, wenn ich höhere Sicherheit haben wollte und die Textilkombi bei längeren Touren. Aber irgendwann wurde das eigentlich immer unpraktischer, mit dem Leder sich da reinzuschälen und auch auf Tour. Dann ist man auf die Textilkombi doch meistens zurückgekommen. Die waren aber auch von der Passform so, dass die Protektoren nicht besonders nah an den Gelenken saßen, weil die einfach einen recht steifen Stoff hatten, das Gewebe, und man musste ein bisschen Platz lassen, dass das nicht alles kneift und drückt und nicht gut, nicht komfortabel und bequem sitzt, was ja auch wieder der aktiven Sicherheit abträglich wäre. Und deswegen waren die Textilkombis gerade aufgrund dieser ein bisschen weiteren Passform den Lederklamotten in Sachen Sicherheit, auch eben passiver Sicherheit, stark unterlegen. Seitdem es diese Stretch-Laminat-Geschichten gibt, liegen die Textilkombis viel, viel besser am Körper an. Dementsprechend natürlich auch die Protektoren mit dem körpernahen Sitz. Und gleichzeitig habe ich aber durch das Laminat ja einen Wetterschutz, also auch Windschutz gegen Unterkühlung, Wetterschutz natürlich bei Regen. Und da haben sich in den letzten, würde ich mal sagen, 5, 6 Jahren auch so viele Produkte für mich irgendwo ergeben, sprich Anzüge, in die bin ich reingeschlüpft und gesagt, ja super, das passt für mich auf Tour. Und die dann auch noch an den Sturzstellen durch nochmal Doppelung, Materialverstärkung oder extrem abriebfestes Material an den Sturzstellen wirklich auf dem Niveau von fast schon einer Lederkombi sind, entwickelt haben. Und deswegen würde ich sagen, ja, auch ein Gamechanger für mich. Nur durch diese Entwicklung des stretchigeren Laminatmaterials, dass die Textiltourenkombis bei mir zumindest in Sachen Reise, Fahren, Touren, wenn nicht Rennstrecke, sonst habe ich keine Begründung für Leder, außer irgendwie gut oder cool auszusehen auf dem Cruiser oder wo man sonst Leder trägt, weil ich mag Leder immer noch gerne als Material.
Ich habe noch eine Ergänzung zu den Jeans, weil ihr davon gesprochen habt, dass es ja nicht auf dem Niveau von Leder ist. Zumindest bei der Zertifizierung, da gibt es ja mittlerweile schon auch Jeans, die diese Dreifach-A-Zertifizierung haben. Also,
das stimmt, ja.
Das bringt mich nämlich zu meinem ersten Gamechanger. Da bleiben wir auch noch ein bisschen im textilen Bereich. Ich habe nämlich vor 2 Jahren, glaube ich, ist auch schon wieder her, habe ich von Botex, ich glaube, Tobi, du kennst die, Thorsten, du noch nicht. Die haben uns nämlich Testmuster geschickt. Das ist, das heißt einfach nur Shirt oder Motoshirt. Und das ist letztlich so eine ganz dünne Meshjacke, die als Unterziehjacke konzipiert ist. Aber du kannst sie im Sommer natürlich auch solo tragen. Es ist relativ luftig und die ist, ich stecke da nicht so tief drin, aber die ist auch dreifach A zertifiziert. Und die ist so dünn. Also du könntest im Prinzip jede x-beliebige Jacke, drüber tragen. Also ich finde das super, weil ich habe halt auch eine ältere Wachskottenjacke, die halt auch hauptsächlich cool aussieht, aber auch nur an ein paar Stellen verstärkt ist. Und da habe ich irgendwann die Protektoren auch rausgemacht. Und die schmeiße ich mir halt jetzt zum Beispiel einfach über. Und man könnte da halt auch eine Freizeitjacke drüber anziehen, würde ich jetzt nicht machen, aber das ist für mich wirklich so, wir hatten auch mal, Tobi, du erinnerst dich, wir hatten auch mal abriebfeste Funktionsunterwäsche bekommen, die so auch eine ähnliche Funktion hatte, dass man sagt, wenn du diese schützende Basisschicht anhast, kann dir eigentlich nichts passieren. Die war aber doch noch relativ schwitzig auch an heißen Tagen. Und das Hemd ist halt wirklich, also für mich einfach der bezeichnende Gamechanger geworden. Ja. Und die haben auch Hosen und alles Mögliche mittlerweile und ich glaube, sie haben auch eine neue Version mittlerweile, aber sogar inklusive Brustprotektoren, also das ist wirklich, alles dabei.
Ja, es gibt auch von Pandomoto was Ähnliches, zwar nur mit 2A zertifiziert, aber eben auch ein Hemd eigentlich nur, was du drunter ziehst, was irgendwie lässig aussieht und hat Abrieb- und Aufprallschutz, dadurch ja die A's, und bräuchtest höchstens noch eine Regenjacke, wenn du irgendwie vollkommen geschützt sein willst. Klar kommt man dann auch vielleicht in manchen Unfallszenarien an einen Punkt, wo dann die Textil- oder Lederkombi mit Sicherheit besser schützt als jetzt nur ein Hemd. Einfach weil, naja, du hast eben doch mehr Material dann da. Da kann eine Schicht durchscheuen und hast noch einen Protektor da und hast noch eine Schicht, je nachdem, wie du es eben anziehst. Aber an sich bin ich da voll bei dir. Also, da hat sich so viel getan, was die Materialien angeht. Und wo ich gerade schon am Reden bin, auch zu dem, was Thorsten gesagt hat. Allgemein die Lösung mit Laminat ist was, was für mich als Späteinsteiger eigentlich lange so ein bisschen im Verborgenen blieb. Ich habe eben eher was Günstiges gekauft und da hast du eigentlich immer die Lösung, dass du noch eine Regenjacke dazu kaufen musst. Ne? Also hast eigentlich nie was, was von sich aus wasserdicht ist. Und dann irgendwann mal die höherpreisigen Laminatjacken kennengelernt. Und seither, wenn ich jetzt eben nicht mit Biker-Jeans rumfahre, sondern mal Autobahnetappen oder so vor mir habe und das Wetter auch nur ansatzweise vielleicht feucht-nass werden könnte, dann fahre ich auch eigentlich mit einem Laminatanzug. Weil erstens, wie Thorsten sagte, durch die neuen stretchigen Materialien sitzt er einfach gut. Und zum Zweiten, wenn es regnet, muss ich mir nicht erst was drüber ziehen. Ich muss aber auch nicht was drunter haben, was ja auch bei vielen Kombis der Fall ist, dass du noch ein Thermofutter hast und noch eine wasserdichte Membran unten drunter und dann hast du drei Schichten an, was irgendwie auch dick aufträgt, sondern ich bin eigentlich für alles gewappnet. Ich kann dann Belüftung aufmachen, wenn es gut verarbeitet ist und hab Frischluft und wenn es regnet, mache ich zu und werde nicht nass. Also wirklich, das ist für mich an sich schon ein Gamechanger und eben durch dieses Stretchige, was Thorsten meinte, auch wirklich komfortabel und sicher anliegend mittlerweile.
Bringt dich das dann auch zu deinem zweiten Gamechanger, den du vorhin schon erwähnt hast?
Ja, das ist eine Geschichte, an der ich jetzt gerade arbeite, weil wir erkannt haben, immer mehr Hersteller arbeiten gerade an einem Konzept, was eben kein Laminat ist, aber wo du die Regenjacke, die dazugehört, entweder innen oder außen tragen kannst. Jetzt wird es einige geben, die fragen, ja, was soll denn das eigentlich, ne? Ja, zum einen, wenn ich sie drunter trage, habe ich einen gewissen Windschutz und die Atmungsaktivität ist besser, weil wenn ich anfange zu schwitzen, kommt die feuchte Luft des Körpers quasi relativ schnell durch die Membran durch und kann dann durch die äußere Schutzschicht hindurch diffundieren und ja, du wirst eben nicht nass durch deinen Schweiß. Wenn du es außen drüber trägst über der Kombi, dann bist du vor Regen richtig gut geschützt. Und das ist jetzt was relativ Neues, dass Materialien so stretchig sind, dass du eine Regenjacke hast, die du sowohl innen drin direkt am Körper tragen kannst, also über deine Base Layer, aber auch außen über die Kombi. Ja, wann mache ich das, ist die Frage. Angenommen, es ist kühl draußen, du fährst einen Pass, oben könnte es neblig sein, dann kannst du das Ding drunter ziehen, dann hast du Windschutz und auch trotzdem genug Frischluft oder Atmungsaktivität. Wenn du jetzt im Sommer losfährst, dann packst du die Membran ganz raus, also die Regenjacke, stopfst du vielleicht hinten in die Tasche, die am Rücken ist und kommst dann in den Genuss von wirklich viel Frischluft, weil du kannst dann zum Beispiel eine Meshjacke haben, was ja jetzt bei einem Laminat nicht der Fall ist. Da hast du ja keine Mesh-Panels. Und hast dann so eine luftige Jacke und wenn es dann doch mal regnen sollte, dann hältst du einfach nur kurz an, ziehst die Regenjacke drüber wie bei einer Regenkombi, aber musst nicht erst deine Klamotten ausziehen, Regenjacke drunter, Schutzjacke wieder drüber. Das kennen ja wahrscheinlich auch viele da draußen, die dann irgendwie auf der Autobahn kurz unter der Brücke halten, was ja auch schon sicherheitsmäßig sehr bedenklich ist, sich dann halb entblößen, die Jacke drunter ziehen, Jacke drüber ziehen und so weiter. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr da mit Erfahrung gemacht habt, aber für mich ist es wirklich ein Game Changer jetzt gerade, dass ich so flexibel sein kann mit so einer Klamotte, quasi wirklich für jedes Wetter optimal ausgestattet.
Thorsten, möchtest du zuerst oder?
Ich habe da was mit unseren Erfahrungen unter der Brücke. Ich habe wieder eine Wohnung gefunden übrigens. Ja, alles gut wieder. Kann ich Tobi nur voll und ganz beipflichten. Was diese textile Gewebeentwicklung angeht, da ist schon so viel passiert und das hat so viel geändert vom vielleicht nicht direkt vom Motorradfahren, aber für uns als Reisemenschen eben vom Motorradtourenfahren. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich manchmal sehr oldschool unterwegs bin und tatsächlich mich auch wieder in so eine Regenkombi dann da reinquetsche. Aber es geht ja um die Vielseitigkeit und das bringt mich gerade nochmal, wenn wir jetzt mal von Kopf bis Fuß denken, auch noch zu einem Punkt, was für mich persönlich ein Gamechanger war, das ist diese ganze Entwicklung von den, sagen wir jetzt, wenn wir schon bei Anglizismen sind, Adventure-Helmen oder da gibt es immer sehr viele schöne Marketingbegriffe für Dual-Purpose, Dual-Sport und wie sie nicht alle heißen. Also vom Prinzip, um die Hörer abzuholen, mit einer Reise-Enduro, wenn man unterwegs ist, kommt man ja immer in den Zielkonflikt, was für einen Helm trage ich? Ich habe einen Tourenhelm, einen Enduro-Helm. Wo will ich ins Gelände? Wie gehe ich ins Gelände? Und was für Anforderungen muss der Helm haben? So, man möchte die eierlegende Wollmilchsau. Und dementsprechend sind ja auch sehr, sehr populär mittlerweile eben die sogenannten ADV oder Adventure-Helme, die einen Sonnenschirm haben, die aber gleichzeitig ein wetterfestes Visier haben. Im Idealfall eben auch sehr, sehr gut durchlüftet sind, wenn man eben Offroad und Gelände fährt und dann auch noch eine Crossbrille vielleicht vertragen. Also dementsprechend die Aussparung im Gesicht so groß ist, dass sich das auch noch unterbringen lässt. Das heißt, man kann mit seiner Reise-Enduro irgendwo hinfahren, Richtung Süden, wo es vielleicht auch eher erlaubt ist, auf irgendwelchen Offroad-Pfaden zu fahren und kann dann seinen Helm relativ schnell umbauen. Diese Idee ist jetzt kein Game-Changer des Jahres 2025, sondern das gibt's schon ganz, ganz lange. Und da kann ich vielleicht eine kurze, kleine Anekdote aus meiner, ich wollte schon gerade sagen, Kindheit sagen, aber na gut, kindisch habe ich mich verhalten auf jeden Fall. Also als ich damals mit meiner Einzylinder-Enduro auch auf Tour und Reise gefahren bin, habe ich genau dieses Anforderungsprofil gesucht. Und damals gab es zwei Hersteller, die mehr oder weniger das angeboten haben. Das eine, es war Arai mit einem sehr teuren Helm aus GFK und das andere war der italienische Hersteller Nolan, die einen sehr attraktiven, günstigeren Helm hatten. Mein Budget hat leider nur erstmal für den Nolan-Helm gereicht, der mir aber sehr, sehr gut gefallen hat. Und mit dem bin ich mit meiner Einzylinder-Enduro immer lustig rumgefahren, habe auch meine Autobahnfahrten gemacht, bin ab und zu im Gelände gewesen, also hat wirklich gut funktioniert, kann man nicht anders sagen. Bis ich mir mal die 130 PS-Semmel von einem Freund ausgeliehen habe, der sie damals nagelneu hatte, also ein Sportmotorrad, noch keine Enduro mit 130 PS. Also ich rede hier von Anfang der 90er. Und bin lustig auf einer freien, geraden Autobahn gefahren, natürlich mit meinem Helm, der nie Probleme gemacht hat, aber ich wollte ja wissen, wie es ist, wenn man deutlich schneller als 200 km/h fährt. Das war damals sozusagen meine Herausforderung und habe extra geguckt, dass die Autobahn frei ist, Vollgas durchgezogen, 220, 230, 240, klapp. Dann ist der Sonnenschirm von dem Helm mir praktisch direkt vor das Visier geklappt, also absolutes Blackout, nichts mehr gesehen. Hat dann ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder getraut habe, mit den Händen nach oben zu gehen. Und da war ich auch recht nah dran, schon an einem Lieferwagen, den ich bei der Geschwindigkeit vorher nur als kleinen Punkt am Horizont gesehen hatte und dachte mir, oh, das war knapp, das war nicht gut. Wenn ich aber hätte den Sonnenschirm, wenn ich dran gedacht hätte, ich sage ja, ich habe mich da ein bisschen kindisch verhalten, dann hätte ich das mit Werkzeug machen müssen. Also das war eine elendige Fummelei. Und dieser Helm war schlicht und einfach konstruiert für die damaligen Enduro-Geschwindigkeiten von vielleicht 130 km/h. Höher ging nicht. Wenn ich das vergleiche mit den aktuellen Helmen, heutzutage absoluter Gamechanger. Erstens, wer wirklich vorhat, auch mit seiner fetten GS, die ja mittlerweile auch schon über 103, also schneller als das Sportmotorrad von damals, und ich möchte unbedingt über deutsche Autobahnen mit über 200 fahren, dann gibt's viele Helme, wo ich mit 2-3 Handgriffen diesen Sonnenschirm abmache. Die ganze Aerodynamik ist viel, viel besser geworden. Das heißt, die funktionieren eigentlich wie ein normaler Tourenhelm. So, wenn ich dann auf einen Trans-Euro-Trail oder auf irgendwelchen ein bisschen anspruchsvolleren Geländesachen gehe, kann ich sogar aus meinem Tankrucksack oder aus dem Gepäck die Crossbrille rausziehen und ich habe einen vollwertigen Enduro-Helm, der dann auch vom Gewicht teilweise erstaunlich leicht ist, obwohl er dieses Multipurpose hat. Die wiegen dann nicht mehr 2 Kilo, sondern da gibt es zum Beispiel von Climb, die haben, ich weiß gar nicht, wie es heißt, weißt du es, Tobi, dieses Koroid oder so, also irgendwie so eine Halmchenkonstruktion. Da habe ich mal einen Testhelm gehabt, den ich eine Saison getragen habe. Der hat, glaube ich, 1400 Gramm oder ähnliches gewogen. Und da habe ich jetzt persönlich für die Art und Weise, wie ich Enduro fahre, also nicht endsportlich, aber schon, sag ich mal, engagiert, keine großen Punktabzüge gesehen gegenüber einem ganz klassischen MX oder einem Enduro-Helm, den ich jetzt für gar keine Autofahrt oder für keine Reise mitnehmen würde, weil die einfach natürlich nur fürs Gelände und eben für die geringeren Geschwindigkeiten konstruiert sind. Also das ist ein echter Gamechanger von verschiedenen Helmherstellern mittlerweile. Vergleichsweise leichte, vielseitige Helme, sogar mit Sonnenblende, mit Pinlock, mit einem guten Verschlusssystem, ein hoher Tragekomfort, die aber trotzdem wirklich für diesen Dual-Purpose Offroad und sogar schnelles Onroad taugen. Absoluter Gamechanger.
Und mit Vorbereitung für Lautsprecher und Kommunikationssysteme. Ich will mich jetzt nicht vordrängeln, aber über Kommunikationssysteme sollten wir noch reden. Das wäre dann noch.
Ja. Darf ich noch einen Einschub machen,
Tobi? Ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass der Ferdi auch gerne den Arai-Helm fährt, der mit Schirmchen daherkommt.
Ich wollte jetzt nur sagen, dass ich allgemein diese Art von Helm, ich fahre fast nur die und ich wollte nur sagen, daran merkt man auch, wie verwöhnt man heutzutage ist, ähnlich wie das vielleicht sonst so bei Reifen ist, bei modernen. Also wer halt jetzt heute oder wie ich jetzt vor 10 Jahren zum Motorradfahren angefangen hat, der weiß ja gar nicht, wie das halt war. Also ich hätte das nie als Gamechanger wahrgenommen, aber das ist ja auch ein Grund, Thorsten, warum wir dich heute mit dabei haben.
Naja, wie gesagt, den Arai-Helm habe ich mir dann später von irgendeinem Ferienjobgeld dann tatsächlich auch geleistet. Der war dann schon auch tatsächlich, ging in die richtige Richtung. Aber ihr merkt, dass ich rede hier über eine Helmentwicklung von fast 30 Jahren, die parallel verlief zu der absoluten Erfolgsgeschichte eben von Reise-Enduros. Da ist natürlich auch ein riesiger Markt einfach da. Und es gibt einfach viele, viele, viele Fahrer, die gleiche Themenstellung haben, die ich noch vor, sage ich mal, über 30 Jahren mit ein paar Kumpels hatte. Da hat sich das vielleicht auch nicht gelohnt. Und da gab es dann eben, wie gesagt, sehr ehrenwert Hersteller Nolan, die sich drum gekümmert haben und das eben in einem Preissegment gemacht haben, das bezahlbar war, aber technisch gab es noch, ich sag ja, Verbesserungs- und Bedarf nach oben. Arai hat es ein bisschen besser gemacht, aber also die Supermurmel war das immer noch nicht. Wenn man das jetzt mal sieht, mittlerweile einer meiner Lieblingshelme, den ich immer wieder bewerbe beziehungsweise immer wieder gerne trage, weil ich es guten Gewissens mache, ist von Nolan dieser Multihelm. Das heißt, da sieht man ja, der gleiche Hersteller sieht selber, was ist denn eigentlich wichtig, wenn man on Tour ist. Und das kann aber für jeden, der das eigentlich für sich selber auch so definiert, was wichtig ist, kann dann zum Game Changer werden. Denn das muss man ja fairerweise sagen. Zweites Paar Handschuhe, das habe ich vielleicht noch im Tankrucksack oder irgendwo mir in die Rückentasche oder irgendwie sowas eingesteckt. Aber einen zweiten Helm nehme ich nie mit, um einen anderen Anspruch des Fahrens umsetzen zu können.
Ja, was du gerade gesagt hast, da habe ich auch vorhin drüber nachgedacht, dass eigentlich das Adventure-Bike an sich in vielen Bereichen Grund dafür ist, dass es den einen oder anderen Game-Changer gab, beziehungsweise diese immer größere Vielseitigkeit und das immer besser werdende Motorrad, was ja zum Beispiel die GS auch ist oder jetzt auch leichtere Adventure-Bikes, Reise-Enduros, wie man auch früher gesagt hat, die hatten ja eben diesen Helm zur Folge. Die hatten aber auch diese Textilanzüge, Adventure-Kombis, also etwas länger geschnittene Textilkombis zur Folge. Die hatten
besser belüftete vor allen Dingen, weil das eben so ein, ne, also mehr Belüftung zu haben im Sommer, sommertauglich dadurch.
Genau, riesengroße Belüftungspanels, aber auch große Taschen, wo du dann eben mal das Futter noch reinpacken kannst. Also ganz viel ist aus dem Adventure-Bereich, weil eben das Motorrad so beliebt ist, in andere Bereiche reingekommen, wo dann auch da neue Game-Changer entwickelt wurden. Die Biker-Jeans gehört da jetzt zwar nicht dazu, aber eben der Helm zum Beispiel oder die Textil-Kombis, die immer besser wurden.
Für mich noch mal eine Frage an dich, Tobi, als Service-Redakteur. Genau, du hast vorhin dann gesagt, Smart-Helm-Entwicklung vorhin, oder dass man also praktisch die elektronischen Übertragungssachen per Bluetooth etc. sich in den Helm holt, ist natürlich auch nicht das Allerneueste. Ich fand ganz spannend, ich habe, ich glaube sogar von dir, den Sena-Helm, den ersten, der so voll integriert diese Smart-Funktionen hatte, in die Hand gedrückt bekommen. Finde ich immer noch super, der Helm sitzt gut und das endlich funktioniert jetzt mal für so einen Vollidioten wie mich, dass ich da nicht groß irgendwas installieren muss, sondern ich kann Radio hören oder eben ja telefonieren, auch wenn man das, gibt es natürlich auch kritische Stimmen, die sagen, das soll man beim Motorradfahren lieber lassen, okay. Aber vom Prinzip ist der von der Bedienung her super, nur er ist halt einfach schwarz. Da habe ich mich gefragt, okay, nehme ich den Sena-Helm, ich glaube, jetzt gibt es den auch zweifarbig, aber warum haben immer noch so wenig Hersteller oder noch nicht irgendwo das so aufgenommen? Oder ist es nur meine falsche Wahrnehmung?
Nee, du liegst da schon richtig. Und Sena gab es in zwei Farben, schwarz und weiß. Ja, Sena ist jetzt aber eigentlich halt auch nicht als Helmhersteller bekannt. Und,
nee, genau.
Und das macht es, glaube ich, schwierig.
Von der Intercom-Seite.
Genau, und Kommunikationssysteme, das ist für mich nochmal ein Gamechanger, beziehungsweise vor allem die Mesh-Kommunikation, also Bluetooth-Kommunikation gibt es ja schon länger. Das kennt man vielleicht, wenn man das früher mitgemacht hat. Ne? Jeder hat so ein Gerät am Helm. Man koppelt Fahrer A mit Fahrer B. Fahrer B muss sich dann mit Fahrer C koppeln und so der Reihe nach. Und in der Reihe solltest du dann auch deine Tour fahren. Und wehe, der Abstand wird zu groß. Dann reißt die Verbindung ab. Und wenn die Verbindung mittendrin abreißt, dann können die vorne nicht mehr mit den hinten reden. Und wenn man wieder aufschließt, verbindet sich es nicht automatisch neu. Ne? Also ihr kennt ja das ganze Thema, das leidige Thema. Und mit Mesh-Kommunikation, wie es eben Sena einerseits, aber auch Cardo und mittlerweile noch viele weiteren, aber das sind eben die beiden Platzhirsche. Dieses Mesh-System, was die bieten, das ist ja eben ein Netz. Das ist keine Reihe, sondern es ist ein Netz. Jeder ist mit jedem verbunden. Wenn man mal rausfällt aus dem Netz, weil man zu weit weg ist, sei es, weil man zu langsam oder zu schnell ist oder weil einfach die Topografie schwierig ist, und man kommt zurück, wird man automatisch wieder verbunden. Und es ist egal, in welcher Reihenfolge man fährt, die Reichweiten sind viel größer. Das Koppeln geht mittlerweile über eine App oder bei Sena sogar mit einem Open-Mesh-Kanal, wo du mit jedem reden kannst, der im gleichen Kanal ist. Ne? Also da hat sich so viel getan im Bereich Mesh. Und dann ist deine Frage völlig gerechtfertigt, warum tut sich nicht bei Helmen insgesamt auch mehr? Zumal mit der neuesten Helmnorm, der ECE 22.06, es ja sehr schwierig ist, irgendwelche Geräte außen an dem Helm zu packen. Also Kommunikationssysteme, die du da ranklemmst oder ranklebst, können dafür sorgen, dass der komplette Helm eigentlich seine Zulassung, seine Homologation verliert. In Deutschland, ich hole jetzt weit aus, aber naja, in Deutschland ist es kein Thema, weil hier ja die Helmpflicht relativ lasch gehandhabt wird. Du musst dann nur einen Helm tragen, der fürs Motorradfahren geeignet ist. Im Ausland wird es ja teilweise viel strenger geregelt und auch von der Polizei durchgesetzt, so dass du prinzipiell mit einem drangeklemmten Kommunikationsgerät einen illegalen Helm fährst und damit nicht weiterfahren darfst. Ne? Also das sind ja wirklich, wirklich krasse Folgen, die du dann da hast. Jetzt ist da einiges in der Entwicklung mit Universal Accessory, aber da muss so viel getestet werden, so viel homologiert oder zugelassen werden. Ach, das ist ein Riesenfeld, was da noch gemacht werden muss. Deswegen die Frage, warum tut sich nicht mehr bei Smart Helmen? Es gab noch einige andere, auch aus Australien zum Beispiel, die wirklich einen Helm rausgebracht haben mit integrierten Kameras, mit Heads-Up-Display und so weiter. Aber auch da hast du einfach das Problem, das sind keine renommierten Helmhersteller, keine Namen, die man kennt, und der Deutsche ist da ein bisschen empfindlich nach wie vor, und der kauft sich dann lieber sein Schubert oder sein Arai oder mittlerweile auch HJC, Scorpion, Nolan und so weiter. Andererseits durfte ich neulich in Straubing die Cardo Sound Labs besuchen und habe mal gesehen, also kurz, was ist das? Das ist eine Gruppe von 10-12 Leuten, die seit 30 Jahren zusammenarbeiten und Soundlösungen für zum Beispiel Harman Kardon gemacht haben, für Mercedes, Maybach, Porsche, innen drin, Soundgestaltung, Klangkulisse und so weiter, und jetzt von Cardo aufgekauft wurden. Und jetzt quasi zeigen können, was können sie im Bereich Kommunikation im Helm noch besser machen. Und wir haben einen Helm aufgesetzt bekommen. Da war das alte Pec-Talk noch dran mit den Standard schon eigentlich echt guten Lautsprechern und haben direkt danach einen Helm aufgesetzt gekriegt mit den neu entwickelten Lautsprechern. Und das war wirklich, damit willst du dich in den Ohrensessel vors Lagerfeuer setzen und klassische Musik hören. So gut war die Soundqualität. Und ja, ich glaube, da kann man schon hoffen, dass diese Entwicklung, die Cardo jetzt so forciert, auch den Weg in den Helm reinfindet. Und ich glaube, es führt auch kein Weg dran vorbei, die Helme irgendwie insgesamt smart zu machen, weil dieses aufgeklebte Kommunikationssystem ist schwierig, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ein Heads-up-Display, was du irgendwie reinklemmst mit magnetischer Lösung, ist auch schwierig, ist mir mal aus dem Helm rausgepustet worden bei Autobahntempo, als ich das Visier nur ein Stück weit aufmachen wollte. Also auch das ist noch nicht so die richtige Lösung. Also das muss irgendwie alles integriert sein. Und ich denke, dass wir da von Cardo was sehen können, was in eine wirklich schöne Zukunft weist. Ich schätze, dass wir auf der EICMA was zu sehen kriegen. Müssen wir schauen. Aber ja, Thema Smart Helme ist ein Thema, was noch bleiben wird und ein Game Changer werden könnte, wenn wirklich alles in einem Helm integriert ist.
Ja, ich habe auch so ein Kommunikationssystem, hatte ich auch fast überlegt, ob ich es mit erwähne, aber das. Ich benutze es halt hauptsächlich zum Musik anhören, deswegen hatte ich es jetzt doch nicht mit aufgenommen, aber du hast es ja eh erwähnt. Ja,
du bist Generation Navigationsgerät, oder?
Ja, Navigationsgerät, ja, das wollte ich auch sagen. Das wurde für mich tatsächlich zum Gamechanger, aber weniger das Navi an sich, sondern eher diese neue Generation an Navis, die jetzt schon wieder, ja, ich glaube, das ist jetzt ja schon alles wieder überholt, weil jetzt ja fast jeder gefühlt nur noch mit seinem Handy navigiert. Aber auch da, worum es mir geht, ist diese Funktion, dass du diese Route wählst und dann halt anhand eines Schiebereglers die Kurvigkeit der Route bestimmst. Also das wurde für mich konkret zum Gamechanger, weil es einfach die Tourenplanung einfach nicht mehr nötig macht teilweise. Wenn man eben irgendwo unterwegs ist, wobei ich dann auch jetzt mit vielen Jahren Erfahrung gemerkt habe, dass das dann doch nicht so super funktioniert und man dann oft auf irgendwelchen Kleinststraßen ewig unterwegs ist, die wahrscheinlich für den Algorithmus irgendwie attraktiv aussehen, aber so zum Motorradfahren. Also ich habe letztendlich gelernt, dass es dann auch doch der Blick in die Landkarte, das ersetzt es dann auch nicht komplett. Deswegen habe ich es jetzt, es ist für mich jetzt ein Ex-Game-Changer vielleicht.
Ja, doch, ein bisschen ja schon. Das, was du ja gerade beschrieben hast, haben wir bei unserer letzten gemeinsamen größeren Tour durch Frankreich ja eigentlich zelebriert. Mittlerweile kennen wir ja viele Planungsprogramme. Also die Zeiten des klassischen, richtig klassischen Navigierens, die kenne ich ja auch ehrlich gesagt nur so ein bisschen vom Zugucken, weil ich selbst viel zu faul und viel zu wenig nerdig war, was das angeht. Also jetzt wirklich noch, ich sag jetzt mal, mit einem Schiffsnavi und einer Rasterkarte irgendwelche Touren ausarbeiten und dann später mit der Garmin-Software oder mit einer TomTom-Software sich da groß zu beschäftigen, Rechner hochfahren, die Tour vorzubereiten, 2 Wochen Tourvorbereitung für 3 Tage fahren oder ähnliches. Das war nie mein Ding. Bei unserer Tour durch Frankreich, Ferdi, da haben wir es ja tatsächlich so gemacht, dass wir gemerkt haben, ey, wir kennen uns im Vorfeld ohnehin nicht gut genug aus. Wir hatten auch noch teilweise Touristikverbände kontaktiert und haben versucht, in einem jetzt vielleicht nicht ganz so attraktiven Motorradgebiet, weil es da einfach
das war vielleicht das Hauptproblem
oder Berge gab, dann zu sagen, wir planen einfach von Tag zu Tag oder teilweise auch von unterwegs, dass wir eine Verbindung von A nach B nehmen und lassen uns mal von unseren schlauen Systemen, die wir haben, Vorschläge machen. Und die haben wir dann auch miteinander verbunden. Das war dann ja auch teilweise etwas verwirrend oder auch ein bisschen unterhaltsam, was jetzt zum Beispiel das Navi-System an Bord der Harley, also das Seriensystem, ausspuckt, was deins der BMW, was wiederum App unterstützt war und dann was unsere Smartphones hergeben. Im Endeffekt konnten wir dann aber doch wieder mit einer Papierkarte sagen, ah, guck mal, das und das deckt sich so ungefähr, dann lass uns da und da langfahren oder wir haben den Zuschlag jetzt, sage ich mal, einem System gegeben. Und da muss ich sagen, Navi-System praktisch hin und her, um irgendwo an ein Ziel zu kommen. Aber für unterwegs, wenn man jetzt nicht ganz so alles im Vorfeld planen will, reicht mir persönlich mittlerweile eben eine gute Planungssoftware und eine gute App. Und die habe ich auf meinem Smartphone. Und das Smartphone, ich hatte es vorhin eingangs ja auch schon erwähnt, hat sich ja auch schon ganz schön gewandelt in den letzten Jahren. Die sind mittlerweile wetterfest, überwiegend wetterfest, wenn man jetzt halbwegs ein gutes Navi hat. Dann gibt es eben sehr, sehr gute Halterung. Auch die wiederum gibt es in so adventure-tauglichen Cases oder eben für schnellen Zugriff, dass man die einfach nur einklemmt und dass man das Navi nicht mehr richtig anschließen muss, sondern dass das so geladen wird über eben Induktionsstrom. Man braucht an den Motorrädern teilweise, hat man direkte Schnittstellen, also Anschlüsse, die dann über USB oder sogar über Micro-USB mit dem normalen Ladekabel sich verbinden lassen. Und da muss ich sagen, das war für mich oder ist nach wie vor mich für mich auf Tour, auf Reise, im Alltag ein tatsächlicher Gamechanger, weil das an einem Motorrad anzubringen, mechanisch den Aufwand, das kriegt jeder hin, da brauche ich keine Werkstatt für. Die lassen sich unterbringen und die ganze Software und Technologie, was dahinter steht, das wird transportiert über ein gut sichtbares Smartphone und erfüllt bei mir zumindest, weil es integriert ist, weil es eine leichte Handy-Lösung ist, Handy im englischen Sinne, also es ist eben sofort zur Hand, es ist sofort da und präsent, dass ich sage, okay, so nett das ist mit den vollwertigen Navigationssystemen und so gut die auch sind und besser sind so auch noch, also was für eine richtige große Tourplanung sicherlich stimmt, aber für den Alltagsbedarf und den, sag ich mal, kleineren Reisebedarf finde ich, wie gesagt, eine gute Halterung, da ist die Auswahl mittlerweile gut. Ich glaube, Tobi, ihr habt auch einen Test gemacht gerade.
Wir haben gerade frisch eine Übersicht im Heft gebracht.
Genau. Und eines davon hattet ihr mir mitgegeben oder uns mitgegeben nach Frankreich. Und abschließend, genau, für mich war das einfach diese Navi-Halterung in Verbindung mit den Smart-Funktionen, die das Telefon bietet, in Sachen Tourennavigation, erfüllt mittlerweile für mich voll und ganz alle Ansprüche, ist ein Gamechanger. Genau. Und nochmal welches ist jetzt das beste Smartphone, die beste Smartphone-Halterung?
Es gibt viele, die wirklich gut sind. Du hast auch da so ein paar Platzhirsche, die kennt dann auch irgendwie jeder. Aber du hast auch, also von No Name würde ich jetzt mal eher abraten, auch auf Amazon. Ich habe im Artikel ein paar Tipps geschrieben, wie man am sinnvollsten kauft, damit man nicht nachher ohne Handy irgendwie nach Hause kommt. hier auf unserem Stockwerk haben es einige Leute mitgekriegt, dass ich diese Geschichte mache. Und dann kommen sehr regelmäßig Kollegen zu dir, die fragen, hey, ich habe gehört, du hast da hier so Handyhalterungen, kannst du mir vielleicht mal eine geben? Welche empfiehlst du denn? Und ich frage dann immer die Kollegen, was habt ihr denn vor? Was habt ihr für ein Motorrad? Weil das sind so die Punkte, danach geht's halt auch ein bisschen. Wenn ich eine Supersportler fahre, die keine Lenkstange hat, sondern nur zwei Lenkstummel, dann kann ich da schlecht irgendwie so eine Lenkerklemmung ranmachen. Ne? Aber es gibt ja noch zig andere Möglichkeiten, wie ich eine Handyhalterung befestige, sei es am Spiegel, auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Ich habe da, glaube ich, 7 oder 8 Varianten auch im Heft vorgestellt, wie das geht. Und die nächste Frage ist dann, habe ich eine Hülle, in die ich mein Handy packe? Klebe ich einfach nur einen Magnet hinten drauf? Wo viele wahrscheinlich sagen, oh, das hält doch nicht. Auch Rainer kam zu mir und meinte, das hält doch nicht. Ich so, zieh mal. Oh, das hält. Ne? Also auch da gibt's Lösungen, die sind viel stärker, als man denkt. Oder diese Case-basierte Lösung ist eigentlich mittlerweile Standard, wo du eine halbe Hülle quasi hast, also eigentlich nur so ein Sturzschutz-Case, wo du dein Handy reinpackst und da ist halt hinten dran irgendein Mechanismus, den du dann vorne arretierst. Quadlock ist da zum Beispiel einer der bekanntesten Hersteller.
Genau. Also nochmal für die sowas noch nie gesehen haben oder warum das wichtig ist, weil ich bis dahin auch teilweise mit so Hüllen, die gut funktioniert haben oder wo sich das Handy irgendwie auch gut reinpacken ließ, die du aber jedes Mal runterfummeln musst, wenn du im Café irgendwo einen Stopp machst, lässt ja nicht am Motorrad wegen Diebstahl, wenn du da erst rumfummeln musst, um das Ding da wieder rauszukriegen. Oder wenn du es vergisst im Motorrad und unter der Folie das Ding irgendwie durchdampft, kaputtbrutzelt. Auch mir schon mal passiert, dass mein Handy dann komplett ausgefallen ist wegen Überhitzung. Dann ist es natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders.
Genau, aber wie gesagt, es gibt einige gute Lösungen, die auch dann diese Vibrationskiller schon mit drinne haben. Quadlock habe ich gerade genannt. SP Connect ist so das zweite große Shapehard.
Also die man so mit einem Dreh wegmacht praktisch.
Genau,
ne?
das sind so die, wo du entweder eine Vierteldrehung oder nur 45 Grad drehen musst. Peak Design oder Shapehard, die funktionieren ein bisschen anders, aber arretieren auch gut. Und dann hast du natürlich von sämtlichen Herstellern noch so Klemmarme, wo dein Handy einfach eingeklemmt wird von mehreren Seiten, funktioniert in den meisten Fällen auch gut. Na, also das nochmal so auf deine Frage, was ist denn zu empfehlen? Und ansonsten kurz mal in Motorrad 19, 20, 25 reinschauen. Da ist so ziemlich alles vorgestellt, was es gerade am Markt gibt.
Okay. Ich hätte noch zwei Rausschmeißer, Game Changer, ich glaube, ihr seid jetzt so ziemlich durch und die ich jetzt noch habe, das sind jetzt auch keine revolutionären Sachen, aber waren halt für mich einfach Game Changer. Und ich möchte jetzt nochmal starten mit dem Felgenreiniger, den ich schon zu Beginn erwähnt habe. Lag nämlich auch an dieser besagten Frankreich-Tour. Thorsten, bei dir waren es nicht ganz 4000 Kilometer, bei mir waren es leicht über 4000. Und wir haben ja genau wie dieses Navi-Anbring-Thema, wir haben ja so redakteursspezifische Probleme manchmal auch. Und dazu gehört eben auch, dass man die Testmotorräder dann wieder sauber zurückgibt. Und das ist, kann ja manchmal schon auch etwas Zeit kosten, ein Motorrad dann auch wieder richtig schön zu putzen. Ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht, aber oft ist es ja so, man hat das Gefühl, man hat es schon gut geputzt, dann trocknet es und dann merkt man erst, ja, so richtig sauber ist es noch nicht.
Das ist übrigens nicht redakteursspezifisch, sondern das passiert uns allen auch mit unseren privaten Motorrädern.
Ach so. Ja, aber die muss man, glaube ich, oder gut, da gibt es auch andere, aber privat putze ich jetzt eher selten. Und wenn man eben Motorrad, wie gesagt, zurückgeben muss, dann muss man es halt putzen und dann muss man es auch ordentlich putzen. Und deshalb habe ich mir jetzt für diesen konkreten Fall auch mal einen Felgenreiniger gegönnt, wo ich immer vorher dachte, so dieser alles Gelreiniger, der tut's schon und dann tut man da mit der Bürste rum und hin und her und merkt dann hinterher, so richtig toll sieht's nicht aus. Und beim Felgenreiniger war es wirklich so, ich bin in die Waschbox gefahren, habe den auch kurz einwirken lassen und ich sage jetzt nicht von welcher Marke, aber man kann sich's wahrscheinlich denken, aber der war so pink und der hat wirklich mit diesem Gel ist schon so der Dreck mit runtergelaufen von der Felge. Und dann habe ich wirklich nur noch abgespült und auf einmal war die Felge nicht mehr grau, sondern richtig schön glänzend schwarz. Und da war ich einfach schwer beeindruckt. Das ist vielleicht schon auch nicht verkehrt, wenn man spezielle Produkte für spezielle Probleme benutzt.
Ja, die All-in-One-Lösung gibt es halt oftmals dann. Gibt es schon, aber die kann halt nicht alles perfekt, sondern vieles gut.
Ja.
Und gerade bei dem Bremsenstaub, was da auf den Felgen sich ansammelt, da ist dann so ein spezieller Reiniger schon sinnvoll.
Ich meine, das nächste war auch, Thorsten, du erinnerst dich, die Scheiben, die wir da hatten, der Harley und auch der BMW, die waren ja übersät mit Fliegen. Also ich habe noch nie so viele Insekten auf einer Scheibe angesammelt wie da in der Bretagne. Und das war auch, also da musste ich schon mehrere Durchgänge mal drüber sprühen. Und mit einem Insektenentferner, keine Ahnung, vielleicht hätte es da einen Arbeitsgang getan. Also den habe ich mir aber dann gespart in dem Fall.
Ich habe ihn zum Glück hier bei uns in der Werkstatt gehabt und okay. Es hat tatsächlich gewirkt.
Mhm. Okay, ja, also da klare Empfehlung auf jeden Fall. Und der andere Game Changer ist jetzt, für euch wahrscheinlich auch nichts Neues, aber auch vor zwei, drei Jahren mal getestet vom Kollegen Klaus Herder, glaube ich auch. Eine Powerbank mit Starthilfefunktion, hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt. Da bin ich aber tatsächlich mal liegen geblieben beim Tanken und dann war die Batterie, die war schon ein bisschen altersschwach. Kurzum, ich habe das Motorrad nicht mehr gestartet bekommen, hat nur noch gejault, der Anlasser, und in weiser Voraussicht hatte ich eben diese Powerbank dabei, habe dann das Motorrad auf die Seite geschoben, auf den Parkplatz geschoben, Sitzbank runter, Batterie raus, angeschlossen, und ich glaube, nach 10 Minuten bin ich wieder gerollt. Also hat ein bisschen gedauert, bis ich die Gepäckrolle wieder drauf hatte und alles. Aber ansonsten hätte ich mich da wahrscheinlich rumfragen müssen, ob irgendwer mir Starthilfe geben kann oder ich hätte einen Pannendienst rufen müssen oder. Wäre vielleicht auf einer Reise unterwegs auch eine nette Geschichte geworden, aber so war ich einfach froh, dass ich das Ding dann anschließen konnte und fertig. Und wie erwähnt, das ist eben jetzt nichts, was man nur für den Fall der Fälle mitschleppt, sondern es ist eben auch eine Powerbank. Das heißt, du kannst, gerade wenn du jetzt ein bisschen autark unterwegs sein willst im Zelt, du kannst deine Sachen damit aufladen, du kannst auch die Taschen noch benutzen, du kannst, wenn es ganz arg ist, dann kann man auch SOS morsen, also mit der Taschenlampe. Also auch deshalb für mich einfach ein super Gegenstand, der nicht viel Platz braucht, der einfach einen wirklich aus solchen blöden Situationen ganz, ganz schnell wieder rausholt und deshalb für mich ein Gamechanger geworden
ist. Das hatte ich jetzt tatsächlich so überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Aber ich gebe dir schon recht, weil man hat ja auch viel Elektronik mittlerweile dabei, ne? Dein Handy zum einen, vielleicht deine Actioncam, dein Kommunikationssystem, deine Airbag-Weste, die streng genommen eigentlich auch ein Gamechanger ist, wenn wir ehrlich sind. Der Airbag.
Da wollte ich auch noch vielleicht, oder können wir vielleicht auch noch gleich zwei.
Okay, reden wir gleich noch über Airbag-Westen. Ja, aber wir haben so viele Sachen dabei, was dankenswerterweise ja mittlerweile fast alles über USB-C geladen wird. Aber irgendwo muss dann halt die Power doch herkommen. Entweder halt aus dem Benzin, während du es verbrennst. Aber wenn du halt abends dann anhältst und irgendwie nur in dein Zelt gehst unterwegs, dann musst du halt erstmal alles aufladen. Da ist so eine Lithium-Powerbank eigentlich echt, echt praktisch.
Beziehungsweise genau wieder das Thema Navigieren, ne? Wie schnell sind die Phones, wenn du den ganzen Tag eine Tour navigierst, wie schnell sind sie da? Also du brauchst sowieso eine Powerbank. Oder du schließt es am Motorrad an, habe ich auch schon gesagt, wenn die Möglichkeiten als Schnittstelle da sind, dann ist Plug and Play gut. Ansonsten habe ich mittlerweile auch immer sowieso eine Powerbank dabei. Wie groß jetzt dein Jumpstarter-Ding ist, kann ich jetzt nicht vergleichen, aber irgendwas mitführen macht man mittlerweile ja auf Tour sowieso.
Jetzt hast du ja gerade den Kollegen Herder schon erwähnt, der die Dinger getestet hat. Womöglich würde er dir, ja vielleicht nicht widersprechen, aber zumindest noch anmerken, dass für ihn der eigentliche Gamechanger nicht diese Lithium-Powerbanks, Starthilfe-Boxen sind, sondern die mit Kondensator innen drin.
Das hat er in der Folge zu Motorradbatterien tatsächlich genau so auch gesagt. Ja. Also erstens hat er mir vorgeworfen, dass ihr junge Leute, ihr habt ja sowieso noch eure Kindles und was weiß ich was. Und da gibt's sowas wie Bücher. Und dann habe ich ihn auch gesagt, ja, Bücher habe ich auch dabei. Und dann ist er eben auf die Kondensatoren zu sprechen gekommen. Also,
ja, siehst du mal, ich kenne noch den Klaus. Genau, ja, aber für alle, die es nicht kennen, das ist quasi eine Akkubox, die kein Akku hat. Die letzte entsprechend auch nicht zu Hause, sondern die zieht die Energie aus dem Rest, was noch in deiner Starterbatterie am Motorrad ist, lädt dadurch einen Kondensator, der dann eben aus niedriger Spannung über längere Zeit einen kurzen, aber sehr hohen Startstrom generieren kann. Und da läufst du eben nicht Gefahr, dass du deine Lithium-Box nicht aufgeladen hast, sondern du hast das Ding dabei, was allerdings auch schwer und klobig ist, aber du hättest es dabei, hängst einfach eine Weile an die Batterie ran und kannst dann dein Motorrad starten, ohne dass du eben eine Lithium-Box vorher zu Hause geladen haben musst. Aber mir junge Leute, ne? Wir müssen ja auch noch Kindle und das iPhone und die Actioncam und alles laden.
Ja, so ungefähr. Aber die Powerbank kannst du ja während der Fahrt auch aufladen. Also das ist natürlich.
Genau, ja. Ja. Okay. Aber Klaus hat seine Meinung, das ist auch okay. Alles in allem Gamechanger in der einen oder anderen Variante, ja.
Und Airbag, du hast es angesprochen, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, weil ich habe ja seit vielen Jahren eine Dainese Airbag-Weste und da dachte ich auch, die wird für mich zum Gamechanger oder das ist jetzt was halt eine super Idee ist. Und trotzdem ist mir letztens, ich habe sie letztes Mal wieder rausgeholt aus dem Schrank und mal wieder aufgeladen. Und dann ist mir aufgefallen, die hatte ich das letzte Mal vor ein paar Jahren an. Und jedes Mal, wenn ich überlegt hatte, sie mitzunehmen, habe ich sie nicht mitgenommen, weil es eben oft dann, ja, man will Platz sparen beim Reisen und hin und her. Und dann hast du die Regensachen noch dabei, dann hast du das dabei, ein zweites Paar Handschuhe. Und dann war eben die Airbag-Weste wieder genau der eine Gegenstand, den ich nicht mitgenommen habe. Und da muss ich auch sagen, für mich ist es irgendwie bis jetzt kein Gamechanger.
Vielleicht würdest du das zumindest aber anders sehen, wenn du in der MotoGP mitfahren würdest.
Ja, ja, also das ist jetzt vielleicht ein spezieller Anwendungsfall, aber ja.
Generell Rennstrecke, da ist natürlich der...
Ja, das ist natürlich was anderes.
Das ist dann aber auch nicht die Airbag-Weste an sich, sondern irgendwie eine integrierte Lösung, die in deine Alpine Stars, Dainese, Held, Schwabenleder, sonst was Kombi reinpasst. Aber ich denke, jeder, der MotoGP schaut, wird regelmäßig die Stürze sehen, wo die Herren Marquez und Co. noch bevor sie den Boden berühren, plötzlich so richtig aufgebläht wirken, weil der Airbag einfach innerhalb von Millisekunden auslöst, also erstmal den Sturz erkennt, dann auslöst und sich komplett aufpustet und dadurch dann eben den Fall, den Aufprall dämpfen kann. Und ich glaube, für viele ist es definitiv ein Gamechanger, diese Art von Schutz noch dabei zu haben. Im Autobereich ist ja der Airbag letztlich auch ein Gamechanger gewesen. Das hat mich jetzt gerade noch zu dem Gedanken gebracht, dass generell Sensorik so ein großes Thema ist.
Du meinst jetzt im Motorrad drin oder?
Im Motorrad drin, ja, keine Ahnung, Radar, Totwinkelassistent, das ist vielleicht was zu erwähnen wäre, aber auch jetzt an der Begleitung in irgendwelchen anderen Geräten, Notrufsensoren, die eine Unfallerkennung haben, die dann automatisch irgendwie deine Frau zu Hause kontaktieren oder direkt hier Krankenwagen rufen. Wir haben in letzter Zeit einiges kennengelernt, auch zum Beispiel von Quinn, die arbeiten mit Helmherstellern zusammen, wie zum Beispiel O'Neill. Das ist ein Sensor, den schiebst du in den Helm und der ist unglaublich gut ausgestattet mit Gyroskop, Beschleunigungssensoren und was weiß ich was, und stellt quasi dann den Notärzten eine dreidimensionale Animation des Sturzhergangs zur Verfügung und gibt die Daten wieder und sagt, voraussichtlich oder vermutlich ist eine Gehirnerschütterung in dem und dem Areal aufgetreten oder die Beschleunigung in die Richtung war so hoch, bitte da aufpassen. Also da gibt's mittlerweile so viel. Wenn wir auch nochmal kurz zu Cardo zurückkommen, die haben in ihrem obersten High-End-Cardo-Pack-Talk ja noch auch eine Unfallerkennung mit drinne und ein Notrufsystem. Was fällt mir noch ein? Vielleicht ein Reifendrucksensor, hat jetzt nichts mit Gesundheit zu tun, aber hilft dir natürlich schnell zu erkennen, dass irgendwie du vielleicht über eine Schraube gefahren bist oder du an sich mal wieder die Luft kontrollieren solltest in deinem Reifen. Oder GPS-Tracker habe ich vor nicht allzu langer Zeit getestet, die dafür sorgen, wenn dein Motorrad weg ist, du es eben nachverfolgen kannst. Also diese ganzen Sensorik-Themen im weitesten Sinne, ich glaube, die darf man durchaus im Zusammenhang mit Gamechangern auch mal noch
nennen. Ja, das stimmt. Die hatte ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so auf dem Schirm für diese Folge, weil wir eher so noch gesagt haben, wir wollen uns bewusst abgrenzen zu allen Sachen, die am Motorrad dran sind. Nee, macht ja nichts. Aber gerade so GPS-Tracker, ja, das ist natürlich auch dann vielleicht ein Grenzfall oder gerade auch für, weiß ich nicht, Fernreisen vielleicht interessant.
Können wir einen kleinen Ausblick schaffen? Wie wäre denn für euch der Gamechanger der Zukunft? Also was würde jetzt für euch so richtig eine Änderung bewirken, eine technische Innovation, die es noch gar nicht gibt, aber die auf eurem Wunschzettel steht?
Ach ja, irgendwie das unstürzbare Motorrad. Ich glaube, da gab es auch schon mal irgendwie eine Entwicklung, wenn du wegrutschst, Lowsider, dass dann irgendwie so eine Gaskartusche kurz zündet und dir so einen Impuls gibt, dass du dich wieder aufrichtest. Sowas finde ich eigentlich witzig. Oder wenn wir im Bereich Navigation vielleicht bleiben, Heads-up-Display-Kombination, es zeigt dir die Ideallinie wie in so einem PlayStation-Spiel an. Sowas wäre irgendwie witzig. Wahrscheinlich werden jetzt 80% der Hörer draußen sagen, wow, das braucht doch kein Mensch. Aber es wäre witzig.
Ja, mir fällt außer solchen Sachen jetzt, fällt mir jetzt gar nicht wirklich was ein, weil ich auch, deswegen musste ich vorhin auch, als es noch um die Stretch und die Regenjacke, die ich drunter und drüber ziehen kann, als es darum ging, musste ich auch kurz schmunzeln, weil ich da auch schon in den letzten Jahren dreimal dachte, jetzt habe ich die für mich ideale Textilkombi gefunden, nur um dann bei der übernächsten Reise wieder eines Besseren belehrt zu werden und zu merken, für den Fall war halt doch die und die besser. Ich glaube, so Game-Changer-Sachen, ihr merkt das wahrscheinlich schon an der Auswahl, das ist immer so subjektiv und Airbag, ja, ist, glaube ich, objektiv ein großer Gamechanger und trotzdem dann in jedem Fall vielleicht trotzdem was, was man zu Hause im Schrank hängen lässt. Aber jetzt bin ich deiner Frage ein bisschen ausgewichen.
Vielleicht können wir es zusammenfassen auch, als um den Bogen wieder zu kriegen, ohne jetzt ins Year 2525 oder so zu gehen. Ja, die Sachen, was wir ja jetzt schon alles so ein bisschen hier aufgezählt haben, wenn man das unter einen Hut bringen könnte, das wäre natürlich schön. Also ich wünsche mir eine Kombi, die mit mir redet, also eine Sensorik hat, mir viel Unbill vom Hals zu halten, aber mich vielleicht auch durch den Helm, der komplett integriert ist mit smarten Funktionen, mich dort
hinführt
und ich den anziehe wie eine Biker-Jeans und laden kann in einer Induktionsklappkiste, die ich vielleicht dabei habe, dass ich nicht erst mich groß verkabeln muss. Das wäre doch sicherlich vielleicht in den nächsten 10 Jahren schon denkbar, sowas in der Richtung. Natürlich eine entsprechende Sicherheit mit integrierter Airbag-Weste und alles dann dabei hat.
Ja, mir fällt jetzt gerade noch ein, ich habe ja vorher schon mal von den Cardo Sound Labs erzählt. Auch da saßen wir nachher noch dran mit den Ingenieuren und haben überlegt, und da können jetzt vielleicht die Hörer auch drauf reagieren, ob das für sie spannend wäre. Wie sinnvoll wäre es, wenn du dein Helm mit Kommunikationssystem auch als Boombox nutzen könntest? Also statt so einer kleinen JBL-Partybox, wo du dich mit Bluetooth verbindest, stellst einfach deinen Helm dahin. Auch das könnte vielleicht für manch 16-Jährigen oder 34-Jährigen oder auch 68-Jährigen ein Gamechanger sein, wenn er da seine, welche Musik auch immer, hören kann.
Ein Riesenspaß beim Motorradtreffen auf jeden Fall, wenn da 10.000 von Helmen unterschiedliche Musik spielen. Man kann sie ja dann synchronisieren und dann hätte man Sound wie auf dem Roskilde-Festival.
Ja, genau. Also ja, ich würde jetzt auch, bevor wir uns jetzt doch weiter verheddern, ich würde einfach unser Publikum fragen, was sind denn eure Gamechanger? Weil wir kommen jetzt hier nicht so wirklich auf ein einfaches Fazit. Insofern schreibt uns doch in die Kommentare oder per Mail an podcast@motorradonline.de, was sind eure Gamechanger oder was waren Gamechanger, das jetzt keine Gamechanger mehr sind. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis dann.
Ciao.